Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 103. Diesmal mit der Themen 5. Zum einen wurde Electronic Arts Opfer eines Hackerangriffs und diesmal verrieten die Täter sogar ihre Tricks, wie konkret sie also die EA-Server geknackt haben. Dann gab es zwei Klagen. Eine, die ist jüngst beendet worden, also bis zu einem Gerichtsurteil gekommen. Da ging es um Nintendo gegen den Betreiber einer ROM-Seite und dann klagte auch noch eine Fotografin gegen Capcom. Außerdem stellte Microsoft seine Pläne für die Zukunft des hauseigenen Game-Streaming-Dienstes xCloud vor und Oculus plant einen ersten Testballon, der der Frage nachgeht, wie wäre das eigentlich, wenn wir Werbebanner in VR-Spiele einbauen? Viel Spaß mit dieser Sendung. EA-Server wurden Opfer eines Hackerangriffs. Nach Capcom, nach CD Projekt und nach Ubisoft hat es nun auch Electronic Arts erwischt. Wie Vice Motherboard am 10. Juni berichtete, hatten sich Hacker Zugang zum internen Firmennetzwerk des US-Publishers verschafft und dort allerlei Daten abgeborgen. Das berichtet das Online-Magazin basierend auf Aussagen der Hacker in entsprechenden Untergrundforen. EA bestätigte die Story auf Anfrage. Was wegkam? Die Hacker konnten den Quellcode von FIFA 21 kopieren, sowie den Code für die Matchmaking-Server des Fußballspiels. Außerdem haben sie den Source-Code sowie Entwicklertools für die Frostbite-Engine geborgen. Die Engine ist das Technikfundament für viele Titel bei EA, bekannt ist sie durch die Battlefield-Reihe. Zusätzlich konnten die Angreifer auch diverse hauseigene Software-Systeme des Konzerns kopieren, Entwicklertools oder interne EA-Frameworks, Programme also für das Management des Entwicklungsprozesses. Insgesamt seien 780 GB an Daten zusammengekommen und laut Vice Motherboard würde dieser Datensatz nun in diversen Untergrund-Hacking-Foren zum Kauf angeboten. EAs Stellungnahme hierzu ist klassische Krisen-PR und klingt nach den Vorfällen bei all den anderen Publishern mittlerweile recht vertraut. Zitat: Wir untersuchen einen kürzlichen Vorfall des Einbruchs in unser Netzwerk, bei dem eine begrenzte Menge an Spielquellcode und zugehörige Tools gestohlen wurden. Es wurden nicht auf Spieledaten zugegriffen und wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass es ein Risiko für die Privatsphäre der Spieler gibt. Nach diesem Vorfall haben wir bereits Sicherheitsverbesserungen vorgenommen und erwarten keine Auswirkungen auf unsere Spiele oder unser Geschäft. Wir arbeiten aktiv mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Experten im Rahmen der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zusammen. Zitat Ende. Immerhin, es wurden keine Spielerdaten entwendet, keine Bank- oder andere Bezahldaten, keine Login-Daten und auch keine Privatinformationen der EA-Mitarbeiter, anders als etwa bei Capcom vor ein paar Monaten, wo auch sehr, sehr viele Mitarbeiter oder sogar Bewerberdaten geklaut wurden. Interessant ist nun, dass ein Vertreter der Hackergruppe dann gegenüber Vice Motherboard auch noch am 11. Juni konkreter erklärte, wie genau sich diese Gruppe den Zugriff auf die EA-Server verschafft hat. Der Angriff erfolgte via Slack. S-L-A-C-K. Das ist ein Internet-Messaging- und Coworking-Tool, das von vielen Firmen für die interne Kommunikation und Organisation eingesetzt wird. Stellt euch ein Discord für Business vor und ihr seid schon relativ nah dran an dem, was Slack eigentlich ist. Die Software gibt es seit 2013 und Slack Technologies war eines dieser Turbo-Startups, das binnen weniger Jahre hunderte Millionen an Kapital einsammeln konnte und inzwischen sogar an der Börse gelistet ist. Slack stellte dennoch auch irgendwie eine Schwachstelle dar. Konkret EA-Mitarbeiter, die Slack nutzten. Die Hacker nämlich begannen ihre Arbeit, indem sie ein gestohlenes Cookie für $10 kauften. Cookies, das sind Dateien, die Webseiten über unseren Browser auf unsere Festplatte schreiben, um sich zu merken, dass wir auf der entsprechenden Website eingeloggt sind. Sie sind eine Art Anmeldequittung, mal ganz, ganz grob umschrieben. Und wenn sich Angreifer irgendwie mit Hacks oder Viren Zugriff auf PCs verschaffen, dann können sie etwa diese Cookies, diese Anmeldequittungen kopieren und zum Verkauf anbieten. In diesem Fall organisierten sich die Angreifer das Cookie für eine Slack-Session eines EA-Mitarbeiters. Die geklaute Quittung gaukelte dem Messaging-Software Slack vor, dass es sich hier um User XY handelt, der ist eingeloggt und kann sofort wieder arbeiten. Sie konnten sich also auf Slack einloggen und da auch auf die EA ja, Kanäle oder Chaträume, keine Ahnung, wie das da heißt, und auch entsprechende EA-Mitarbeiter kontaktieren. Hier spekuliert Weiß Motherboard, dass ein vergangener, unabsichtlicher Leak eines Ex-Mitarbeiters von EA, dessen Code auf GitHub Verweise auf EAs interne Slack-Chat-Gruppen enthielt, den Hackern die Arbeit leichter machte, aber genaues weiß man nicht. Jedenfalls kontaktierten die Hacker den IT-Support und gaben sich als Mitarbeiter von EA aus und behaupteten, sie hätten auf einer Party am Vorabend ihr Telefon verloren und bräuchten nun den Authentifizierungscode für den Zugriff aufs EA-Netzwerk, um arbeiten zu können. Zweimal gelang den Hackern das. Sie erhielten also Zugang zu EAs Firmennetzwerk über eine soziale Schwachstelle, über den IT-Support von EA und über ein gekauftes, geklautes Cookie. Im EA-Netzwerk dann fanden sie einen Service, mit dem EA-Entwickler ihre Spiele kompilieren lassen können. Praktisch einen Server, der die Arbeit übernimmt, aus dem Code und all den Projektdateien das Dateisystem des fertigen Spiels zu erstellen, wie es Gamer daheim auf PC und Konsole installieren können. Ist ein zeitintensiver Prozess, braucht auch echt Rechenleistung, und EA hatte offensichtlich einen Server gehabt, der sich freundlich darum kümmert, und die Hacker nutzten diesen Dienst, um da eine virtuelle Maschine zu installieren, die von dieser Position aus noch sehr viel mehr vom EA-Netzwerk sehen konnte und die dann dazu genutzt wurde, all diese genannten Daten abzubergen. Das war schon clever, wie sie da vorgegangen sind. Mir war etwa neu, dass in Untergrundmarktplätzen mit gestohlenen Cookies gehandelt wird. Aber das macht Sinn. Wie selten melde ich mich manuell ab bei all den Websites und Diensten, die ich nutze? Und wie bequem ist das, wenn man einfach eine Seite oder ein Tool aufruft und man ist sofort eingeloggt und kann weitermachen, wo man zuletzt aufhörte? Cookies machen das möglich, und Cookies haben damit freilich auch einen gewissen Wert für Hacker. Spannend auch, dass die zentrale Schwachstelle dann aber doch wieder der Mensch war, der IT-Support, der einem vermeintlichen Mitarbeiter die Schlüssel zu EAs Firmennetzwerk aushändigte. Das erinnert mich an Vorträge von Pen-Testern. Pen steht für Penetration, also Zugriffs- oder Durchdringungstestern. Das sind Fachleute, die im Auftrag von Firmen ausloten, wie einfach es ist, in deren sensible Bereiche vorzudringen. Und die berichten auch oft, dass ein blauer Overall, eine Klatte mit ein paar Dokumenten und ein souveränes Auftreten oftmals reichen, um zumindest das Firmengelände problemlos betreten zu können. Ich habe euch da mal den englischsprachigen Vortrag eines Pentesters im Rahmen einer Hacker-Konferenz in die Quellenliste dieses Artikels mit dazu getan, einfach weil ich das super interessant finde, wie dieser Berufszweig arbeitet. Also, EA hat es nun auch erwischt. Mal sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Da keine Zugangsdaten und ähnliches Zeug wegkamen, müsst ihr euch wenigstens keine Sorgen machen. Aber angesichts dessen, dass der Netcode von FIFA wegkam, kann ich mir vorstellen, dass es in einigen Monaten vielleicht deutlich mehr Cheater in diesem Spiel geben könnte. Aber das ist reine Spekulation. Und wie immer bei so Hack- und Datenleck-News gibt es am Ende auch meinen muttihaften guten Rat. Haltet bitte euer System aktuell, updatet insbesondere Betriebssystem, eure Browser und euren Mail-Client regelmäßig. Meldet euch von Webseiten und Diensten ab, wenn ihr sie auf fremde Hardware nutzt, oder löscht da die Browserdaten eurer Session und nutzt niemals dasselbe Passwort zweimal und macht euch auch nicht die Mühe mit kryptischen Passwörtern voller Sonderzeichen und Zahlen. Passphrasen, Passsätze, also längere Formulierungen, sind dramatisch leichter zu merken, und durch ihre Länge sind die auch deutlich sicherer als irgendwelche 8 zufälligen Zahlen und Sonderzeichenkombinationen. Ein Vorschlag: EA Hack nur dank Slack, Ausrufezeichen. Das reimt sich, das lässt sich super easy merken und ist mit Brute Force zu euren Lebzeiten nicht zu knacken. Und ich meine, nutzt jetzt nicht genau dieses Passwort, das habe ich ja gerade ausgesprochen, aber sowas in der Art. Ein kurzer Reim, ein kleiner Sinnspruch, vielleicht irgendwas, was ihr euch super leicht merken könnt. Das sind die besten Passwörter. Betreiber einer ROM-Seite scheitert vor Gericht gegen Nintendo. Die nachfolgende Story ist auch schon etwas älter, aber sie zeigt schön eindrucksvoll, was passiert, wenn man sich mit Nintendo auf ein Gerichtsverfahren bezüglich der Verbreitung von ROMs einlässt. ROMs, das sind die Daten, die im Read-Only Memory, ROM, der Spielmodule früher Konsolen gespeichert sind. Also diese Cartridges für NES, für SNES, für Game Boy und Co. Mittels Emulationssoftware können solche ROM-Dateien eingelesen und die entsprechenden Spiele gespielt werden. Da die entsprechenden Konsolen und Module längst nicht mehr im Handel geführt werden, ist das Anbieten solcher Retro-ROMs auf Online-Plattformen eine Art, rechtlicher Graubereich. Allerdings bieten solche Plattformen auch gerne mal Spieldateien moderner Systeme an, und dann ist man schon eher im Schwarzbereich, wie dann auch in dieser Story. Immer wieder werden da entsprechende Webseiten abgemahnt, immer wieder sprießen neue aus dem Boden, und zuletzt, so Torrent Freak, eine News-Website zu allen Themen File-Sharing und ähnliches, stieg der Druck auf die ROM-Portale Portale seitens Nintendo stark an. Diverse wurden vor Gericht zum Schließen gezwungen, andere gaben freiwillig auf, nur Matthew Stallman nicht. Er betrieb das Portal ROM Universe, das nach dem Exodus der Konkurrenz im Jahr 2019 immer beliebter wurde, bis auch hier Anwaltspost aus dem Hause Nintendo kam. Und zum Verständnis, das war schon eindeutig eine illegale Raubkopie-Seite, wo Bezahlkunden unlimitiert Spiele, E-Books und Hollywood-Filme runterladen konnten. Auch Zeug für die Nintendo Switch und so. Und am 11. September 2019 vermeldete Torrent Freak dann, dass es auch ROM Universe erwischt habe und Nintendo Klage gegen Stallman eingereicht habe. Der Vorwurf? Der Angeklagte habe durch seine Website tausende unautorisierte Kopien von Nintendo-Spielen angefertigt, vertrieben, monetarisiert und angeboten. Fast 300.000 Kopien raubkopierter Switch-Spiele und mehr als 500.000 Kopien raubkopierter 3DS-Spiele seien über ROM Universe heruntergeladen worden. Damals gab es nur ein kurzes Statement des Seitenbetreibers, und zwar, dass man sofort auf Löschungsanträge von externen Rechteinhabern reagiere. Man lösche sofort fragwürdiges Material, wenn eine solche Anfrage eintreffe. Aber Nintendo hat da in letzter Zeit einfach nicht gefragt. Im Oktober 2019 dann versuchte Matthew Stallman, der sich vor Gericht übrigens selbst verteidigte, eine Einstellung des Verfahrens zu erreichen. Er sei ja nur der Betreiber der Plattform, auf der User ihre ROMs hochgeladen hätten. Er sei also ein Service Provider, ein Dienstleister, und die genießen ja im Digital Millennium Copyright Act, dem DMCA, dem Urheberrechtsgesetztext der USA, gewisse Straffreiheiten. Und ohnehin gehören die Spiele ja nicht Nintendo, sondern den jeweiligen Usern, die ja wohl das Recht hätten, ihre nicht mehr genutzten Spiele in Form von ROMs auszutauschen. Nun, das Argument konnte vor Gericht nicht überzeugen. Es kam zum Verfahren und Nintendo, übrigens vertreten durch echte Anwälte und unter Aufwand substanzieller juristischer Kosten, hielt dagegen. Am Ende verlangte der Publisher Schadensersatz in Höhe von 15 Millionen US-Dollar im Schnellverfahren. Die Anklage sieht hier einen ganz klaren, eindeutigen Fall der Videospielpiraterie. Stallman, der sich bis zuletzt selbst verteidigte, blieb bei seiner Position. Er stritt ab, dass die Website ROM Universe raubkopierte Spiele zum Download anbot, und fügte hinzu, er habe nie ein einziges Spiel da hochgeladen. US-Bezirksrichter Consuelo Marshall war dann Ende Mai 2021 eher auf Nintendos Seite. Die Aussage, nie eine ROM-Datei auf seiner Website hochgeladen zu haben, die stehe im Widerspruch zu anderen Aussagen, die er tätigte und die genau das Gegenteil behaupten. Außerdem deutete er auf seiner Website ganz klar an, dass man dort Nintendos urheberrechtsgeschützte Spiele herunterladen könne. Zudem habe er davon profitiert, dort Premium-Zugänge anzubieten, was ihm im Jahr 2019 zwischen 30.000 und 36.000 US-Dollar an Umsatz brachte, seine Haupteinkommensquelle zu der Zeit. Am Ende verurteilte der Richter den derzeit arbeitslosen Matthew Stallman zu insgesamt 2,115 Millionen US-Dollar an Schadensersatzzahlungen an Nintendo. Eine geforderte zusätzliche Unterlassungserklärung gegen sein Verhalten verlangte der Richter aber nicht, da die Website mittlerweile offline wäre und da Nintendo nicht nachweisen könne, inwiefern das Unternehmen durch Stallmans Aktivitäten Schaden nahm. Tja, das war mal ein seltsamer Fall von David gegen Goliath, der Fall, in dem David offensichtlich Dreck am Stecken hat, sich keinen Anwalt nimmt und dann von Goliath vermöbelt wird. Ich weiß ja nicht, was sich Matthew Stallman bei seiner Aktion dachte, aber die ganze Sache ist halt eine schöne Erinnerung daran, dass das ganze Themengebiet ROMs und Emulatoren halt, naja, ganz klar ein Graubereich ist. Mindestens mit einer gehörigen Portion Urheberrechtsverletzung. Und dass man da nicht unbedingt ein entsprechendes Portal betreiben sollte, ohne nicht irgendwann mit Post vom Anwalt zu rechnen. Und dass man erst recht nicht den darauf folgenden Rechtsstreit auch wirklich ausfechten sollte und erst recht nicht ohne Anwälte. Ist immerhin ein schöner Anlass für Selbstreflexion bei mir. Als Schüler oder Student damals hätte ich sicher noch sehr emotional und überzeugt Stallmans Sicht der Dinge vertreten, während mir heute mit beinahe 40 Jahren eigentlich sonnenklar ist, dass das vor Gericht einfach nicht ziehen wird. Ach man, bin ich längst Teil des Establishment geworden? Fotografin verklagt Capcom wegen Verwendung von Fotos in Games. Am Freitag, dem 4. Juni 2021, reichte die Fotografin Judy A. Juracek eine Klage gegen Capcom am Gericht Connecticut ein. Der japanische Spielehersteller habe in mindestens 80 Fällen einzelne Fotos ihrer Surfaces-Sammlung benutzt, ohne Nutzungsgenehmigungen bei ihr einzuholen. Surfaces, zu Deutsch Oberflächen, ist ein Buch mit dazugehöriger CD-ROM, in dem 1200 Fotos verschiedener Oberflächen gesammelt sind. Es dient als Referenzwerk für Designer und Künstler, und die darin enthaltenen Bilder sind nicht frei von Urheberrecht. Wer sie nutzen will, der muss eine Lizenz bei Judy A. Juracek einholen, was Capcom ihrer Aussage nach nie tat. Dafür fand sie ihre Oberflächenfotos als Textur in zahlreichen Capcom-Spielen wieder, etwa Resident Evil 4 oder Devil May Cry und viele der HD-Remakes älterer Resident Evil-Spiele. Die 4 im Resident Evil 4-Logo etwa, die trägt eine Textur, die aus einem Foto Jurassic von einer zersplitterten Scheibe stammt. Auch Fotos von Reliefs, von Schränken, Fenstern und Wänden wurden von ihrer Surfaces-Fotosammlung als Texturen in diverse Capcom-Spiele gebracht. Das belegt die Frau in einer umfangreichen Dokumentation, die einen Großteil der 147-seitigen Klageschrift ausmacht, die jeden dieser Fälle ganz klar belegt. Ihre Anwälte verlangen nun bis zu 12 Millionen US-Dollar an Schadensersatz aufgrund Urheberrechtsbruch. Dazu fordert sie Schadensersatz von 2.500 bis 25.000 Dollar pro genutzten Foto. Nun kann man sich drüber uneins sein, ob die Summe gerechtfertigt ist, ob Capcom klar war, dass das Buch samt CD eben keine Nutzungsgenehmigung enthält, zumal das ja auch Japaner sind, Lost in Translation und so weiter. Aber ach, spannend finde ich hier zwei Dinge. Erstens, dass der Bildband Surfaces inzwischen schon die ein oder andere Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon kassiert hat, in der Capcom-Fans von einer Copyright-Falle warnen. Und zweitens, und viel spannender finde ich, die Sache wäre wohl nie ans Licht gekommen, hätte es da vor einigen Monaten nicht diesen Capcom-Leak gegeben, bei dem Hacker allerlei Interna beim japanischen Publisher und Spielehersteller geklaut und im Netz veröffentlicht haben. In diesen Datensätzen fand Judy A. Jurasek dann auch die Dateiordner einiger Spieleprojekte und darin die ganzen Texturen und die Originaldateinamen ihrer Fotos wieder, wie sie auch auf der Begleit-CD ihres Buches gespeichert waren. Die Capcom-Entwickler haben also tatsächlich diese Fotos genommen und vielleicht ein bisschen editiert, aber nicht mal den Dateinamen verändert, was es ihr leicht machte, ja, die ganze Sache zu finden und auch in ihrer Klageschrift zu protokollieren. Wahrscheinlich hat die Frau hier eine Art Suchdienstleistung am Laufen, die automatisch das Web nach ihrem Werk absucht. Das wäre zumindest meine Vermutung. Denn wieso sonst sollte eine Fotografin sich irgendwie die Mühe machen, konkret ein Games-Leak zu durchsuchen? Jedenfalls hätte es die Klage gegen Capcom ohne den Leak nie gegeben. Was für ein Schlamassel. Capcom kommentierte gegenüber Polygon, dass man sich der Klage bewusst sei und man keine weiteren Kommentare dazu habe. Naja, das zeigt für mich eine völlig unerwartete Nebenwirkung des Capcom-Leaks. Er gab Futter für Urheberrechtsklagen her. Irre, oder? Und die Sache erinnert mich mal wieder daran, dass man niemals leichtfertig irgendwelche Bilder weiterverwenden sollte. Nicht heutzutage, nicht im Internet, zumindest niemals in einer öffentlichen Form. Wer die Google-Bildersuche nutzt, um irgendwelche Motive für einen Facebook-Post oder einen Blog-Eintrag zu suchen, der riskiert eine Abmahnung. Das ging dem netten Betreiber einer Kneipe um die Ecke so, als er vor ein paar Jahren mal einen Uli-Stein-Cartoon bei Facebook postete. Kostete ihn 1.300 Euro. Und das ging auch vielen Leuten so, die in den letzten Jahren bestimmte Lebensmittelfotos einer sehr abmahnfreudigen Hobby-Köchin wiederverwendeten. Die CD hat übrigens darüber berichtet. Die Story verlinke ich auch wenn sie hiermit gar nichts zu tun hat. Das Thema Abmahnfalle bei Foto-Weiterbenutzung ist halt echt irgendwie ein krasses und eins, dessen man sich klar sein sollte. Und da muss ich schon sagen, dass ich damals echt cool reagiert habe, als ich mal Opfer von Urheberrechtsverletzungen wurde. Da bin ich nämlich mal bei Sony Santa Monica gewesen, habe eine Studiotour mitgemacht und habe da auch das Studio fotografiert. Die Fotos waren dann auch Teil meines Vorschauartikels oder meiner Berichterstattung auf der damaligen Website, wo man die Fotos dann auch ohne Wasserzeichen in voller Auflösung runterladen konnte, wenn man ein bisschen eine Dateiänderung verändert hat und sich ein bisschen mit einem Browser auskannte. Und was hat der Autor der Maniac damals gemacht für dieselbe Vorschau? Ja? Mein Foto auf eine komplette Seite des Artikels abgedruckt. Und ich habe nicht abgemahnt, es gab lediglich einen bösen Anruf meines leitenden Redakteurs bei der Maniac-Chefredaktion und damit ist der Drops gelutscht gewesen. Ach schön. Ja, aber gut, genug Anekdoten von früher. Kommen wir zum nächsten Thema. Microsoft konkretisiert xCloud Zukunftspläne. Während ihr in den letzten Tagen allerlei Spiele, Neuankündigungen und News zu Games im Rahmen der E3 konsumiert habt, während der ja auch Microsoft zusammen mit Bethesda eine ganz ordentliche Werbeshow veranstaltete, ging ein Pre-E3-Pressebriefing Microsofts zur xCloud vielleicht ein wenig unter und ich finde, das ist es wert, hier nochmal besprochen zu werden. Am 10. Juni nämlich konkretisierte Microsoft die nächsten Schritte für ihr Game-Streaming-Angebot xCloud. Ihr wisst schon, Game Streaming. Eine Dienstleistung, bei dem der Anbieter Gaming-Hardware im Rechenzentrum stehen hat, auf die ihr euch einloggt und mit der ihr aus der Ferne spielt. Eure Controller-Eingaben werden via Internet an den Server geschickt, da läuft das Spiel und Bild und Ton kommen als Videostream an euer Endgerät. Teure Gaming-Hardware ist damit nicht nötig, ihr braucht lediglich Internet. Einziger Pferdefuß der Technologie ist die zwangsläufig aus der Entfernung zum Rechenzentrum resultierende Latenz zwischen Controllereingabe und Reaktion am Bildschirm. Die ist messbar und spürbar höher als bei einer lokalen Konsole oder einem PC, aber je nach Genre und Spielgewohnheit und Dienstleister unterschiedlich schlimm. Microsofts Variante von Game Streaming hat zwei Besonderheiten. Zum einen wird für xCloud exakt dieselbe Hardware genutzt wie für die Xbox-Konsolen. Bislang waren die xCloud-Microsoft-Rechenzentren vor allem mit den Chips der Xbox One X bestückt. Wie Microsoft aber nun mitteilte, sei man in der letzten Phase des Upgrades der Serverinfrastruktur auf die Hardware der Xbox Series X. In den Microsoft-Rechenzentren werden dann also diverse große Serverschränke verbaut sein, in denen exakt derselbe Chip am Werkeln ist, wie auch in der Xbox Series X. Nur eben eingebettet in eine Serverinfrastruktur. Ja, ein solcher Chip, der braucht nicht irgendwie USB-Anschlüsse, der braucht auch keinen HDMI-Anschluss für irgendwie einen Fernseher. Das tut sein Ding irgendwo in einem großen, laut brummenden Schrank. Das wird also eine etwas andere Platine sein. Das wird auch ein bisschen dichter angeordnet sein. Und in so einem Rechenzentrum, da dürften Hunderte bis Tausende dieser Chips ihre Arbeit verrichten und eben an die Cloud angebunden für irgendwelche Spieler Spiele berechnen. Die zweite Besonderheit von xCloud: Microsoft verkauft den Zugang zum Streaming-Service direkt zusammen mit dem hauseigenen Spiele-Abo in Form des Game Pass Ultimate. Wer also das teurere Abo für Microsofts Xbox-Spiele abschließt, der hat also Game Streaming für seine Abo-Spiele direkt mit dabei. Alternativ wird man aber auch einzelne Spiele für Xbox oder PC einfach kaufen und dann eben auch via xCloud spielen können. Derzeit ist der Dienst noch immer in der Beta-Phase und nur für Android-Devices verfügbar. Doch das soll sich ändern. Laut Microsoft sollen in den nächsten Wochen auch die Webbrowser Edge, Chrome und Safari unterstützt werden. Dann soll Game Streaming auch in die Xbox-Apps für PC und in die Xbox-Heimkonsolen integriert werden, was dann auch so Dinge möglich macht, wie das Probespielen, bevor man etwas im Store kauft, einfach über Cloud Gaming. Außerdem soll xCloud in einigen Smart-TV-Modellen direkt eingebaut sein und das Unternehmen arbeite an einer eigenen Streaming-Hardware, um jeden Fernseher oder Monitor zum Streaming-Gerät machen zu können. Das dürfte also eine Hardware ähnlich wie Amazon Fire TV, ähnlich wie Googles Chromecast oder Apples Apple TV sein. Außerdem wolle man das Angebot dieses Jahr auf Australien, Brasilien, Mexiko und Japan ausweiten. Bei uns ist dieser Game Pass Ultimate mit xCloud Beta Streaming bereits verfügbar. Alles in allem zeichnet Microsoft dabei einen sehr klaren, einen sehr nachvollziehbaren Plan auf. Xbox ist das Spielelabel des Konzerns und ob man sich eine Konsole kauft, ob man am Windows-PC spielt oder Spiele nur streamen will, das ist Microsoft herrlich egal. Hauptsache, User melden sich für ihre Dienste an und Hauptsache, sie schließen hoffentlich ein Abo ab und vergessen es für viele Jahrzehnte. Der Kurs wirkt schlüssig und konsequent und auch wenn ich schon staune, wie lange Game Streaming letztendlich doch noch braucht, um wirklich Mainstream zu werden oder zumindest die Beta-Phase zu verlassen. Ich hätte bereits zum Start der aktuellen Konsolengeneration im November 2020 damit gerechnet, dass die Game Streaming-Angebote der großen Player fertig entwickelt sind und direkt live an den Start gehen, aber es dauert wohl noch etwas. Mich jedenfalls macht dieser sehr klare Cloud-Gaming- und Abo-Plan Microsoft sehr neugierig darauf, wie der direkte Konkurrent Sony reagieren wird, der mit seiner PS4 ja sehr erfolgreich war und es nun mit der PS5 erneut zunächst erstmal ist, der aber bislang eher auf starke narrative Eigenmarken setzt und eher Singleplayer als irgendwie As-a-Service-Spiele. Aber auch Sony hat ein Game-Streaming-Angebot, fing ja damit sogar schon vor Microsoft an, damals zum Start der PS4. Nur startete PlayStation Now nie so wirklich durch und mittlerweile gibt's da auch Download-Games, was den Dienst etwas diffus macht, irgendwo zwischen Game-Streaming und Spiele-Abo. Und dann hatte ja Sony bereits vor mehr als 2 Jahren eine strategische Partnerschaft mit Microsoft beschlossen. Erinnert ihr euch? Da ging es um eine Kollaboration in Sachen Chips, KI-Hardware und Cloud-Server, Microsofts Azure-Server sollten neuartige KIs und Gaming-Erfahrungen des Sony-Konzerns ermöglichen. Was verbirgt sich wohl dahinter? Geht es da um Sonys Game-Streaming-Zukunftspläne oder etwas ganz anderes? Es gab ja vor kurzem irgendwelche Patente für eine erweiterte KI, die irgendwie mit PlayStation-Spielern interagiert. Vielleicht ist es wirklich so, dass Microsoft eher die Cloud-KI-Funktionen liefern soll, damit Sony damit seine Spiele anreichert. Will Sony jetzt einfach nur weiter Vollpreisspiele verkaufen? Ist zufrieden mit diesem altmodischen Geschäftsmodell? Mir wäre es persönlich ganz recht. Ich hätte halt ganz gern mal eine Bestätigung dazu. Einen ähnlich klar dargelegten Plan, wie das jetzt Microsoft kommuniziert hat. Aber Sony blieb ja auch der digitalen E3 fern und wird uns diesen Sommer über sicherlich noch mit der einen oder anderen Neuigkeit um die Ecke kommen. Ja, vielleicht sogar einem kleinen Strategieplan. Oculus testet Werbeanzeigen in VR. Als der Tech-Gigant Facebook im März 2014 das VR-Startup Oculus für sagenhafte 2 Milliarden US-Dollar kaufte, da warnten einige Untergangspropheten bereits davor, dass Facebook mit diesem Unternehmen so einiges an Schindluder treiben würde. Denn Facebook macht sein Geld vor allem durch den Verkauf von Werbung. Und nebenher sammelt Facebook unfassbar viele Daten seiner Nutzer, um Werbung zielgerichteter platzieren zu können. Ähnlich wie Google. Der Konzern hat zwar allerlei Produkte, verdient sein Geld aber zum allergrößten Teil mit dem Verkauf von Werbemitteln. Und nun ist es soweit. Facebook testet Werbung in VR. Das kündigte die Facebook-Tochter Oculus bereits Mitte Mai in einem Blog-Eintrag zu neuen Features ihrer Oculus-Systemsoftware an. Der Vorwand? Die Discoverability soll erhöht werden, also die Chance, potenziell für den User interessierte VR-Titel von ihm gefunden zu werden. Und dafür würde man Werbeflächen in VR ausprobieren. Und am 16. Juni gab es dann auch ein paar konkrete erste Infos dazu. Man würde bald im Arcade-Titel Blasten für Oculus Quest und Touch und auch noch in weiteren Spielen probehalbe Werbeformen anbieten. Ein Screenshot im Blog zeigt hier am Rand der Duellarena des Spiels eine angebrachte 2D-Werbefläche für ein fiktives Unternehmen. Der Plan, so Oculus, sei es, nun zusammen mit Entwicklern zu ergründen, wie man mehr Menschen für VR-Erfahrungen erreichen kann, wie Entwickler Umsatz generieren können und wie man eine sich selbst erhaltende Plattform schaffen kann, die eine Variation, eine Vielfalt verschiedener Geschäftsmodelle erlaubt. Zunächst solle dieser Test nur innerhalb einiger weniger Apps stattfinden. Dann werde man Feedback von den Entwicklern und der Community einholen und sich nochmal melden, bevor Werbung etwas breiter innerhalb der Oculus-Plattform und der Oculus-Mobile-App eingesetzt würde. Aber keine Angst, man verpflichte sich freilich zu all den Werbeprinzipien des Facebook-Konzerns. Ja, bestimmte Werbung soll vom User ausblendbar sein und man könne ja stets den Werbeballer anklicken und Facebook fragen, warum sehe ich das? Und ach, wir wissen ja von Facebook, wie gut das funktioniert und welche hohe Qualität die Werbung bei Facebook hat. Der Plan ist also, Facebooks Werbematerial auf die Oculus-Produkte und auf VR-Werbeflächen auszuweiten. Dieser Plan steckt noch in den Kinderschuhen, aber er wird vorangetrieben. Ist irgendjemand wirklich überrascht? Die Frage ist halt nun, welche Form das alles annimmt. Die 2D-Banner-Testballons, die wirken für mich noch herzlich harmlos, wären in VR doch noch sehr viel plastischere, immersivere Werbeformen möglich. Aber ich bin mir sicher, dass das einigen der Facebook-Marketing-Managern längst klar ist und dass da schon entsprechende Pläne geschmiedet werden. Ist halt bloß die Frage, wie machbar sind die? Wann ist das soweit? Finde es aber schon mal gut, dass Oculus hier das alles klar im Voraus kommuniziert und uns nicht damit irgendwie überrascht und ja, uns eine Warnung gibt. Und ein wenig tun mir die Entwickler von Blasten ja derzeit schon leid, da ihr Titel seit der News im Oculus Store natürlich erwartbar gereviewbombt wird. Weil Werbung in einem 10€ Bezahlspiel unerhört ein Stern. Aktuell macht ein armes Schwein im Studio sich die Mühe, auf jede einzelne dieser 1-Sterne-Bewertungen folgende Schlichtung zu posten. Zitat: Hallo. Später in diesem Sommer wird Blasten Teil eines temporären Tests sein, um zu sehen, wie wir das Spiel weiterentwickeln können. Derzeit ist das nicht als permanenter Spielbestandteil geplant, sondern eher als Forschung für zukünftige Initiativen. Wir werden sowohl Spieler als auch Community über mehr Details informieren, wenn dieser Test näher rückt. Wir schätzen euer Feedback und wenn ihr das sehr ernst nehmt oder eine Rückerstattung wollt, dann meldet euch direkt bei Oculus unter support.oculus.com. Zitat Ende. Tja. Naja, ich bin gespannt, wie die Oculus VR-Welt in den kommenden Jahren aussehen wird. Ich freue mich schon auf diese bekloppte Hero Wars-Werbung, die endlich in VR zu sehen. Zuletzt kommt, wie es die Tradition verlangt, der Blick auf die Release-Termine der kommenden 14 Tage für PC und Konsole ohne Vollständigkeitsanspruch und ohne Gewähr und hart vom Sommerloch betroffen. Aber es gibt immerhin noch ein paar interessante Titel, die zwischen dem 19. Juni und dem 2. Juli erscheinen. Da wäre etwa am 22.06. das offizielle Videospiel zu den Olympischen Spielen Tokio 2020 von Sega. Und ja, die Sportgroßveranstaltung sollte eigentlich letztes Jahr in Japan steigen und für Switch und PS4 erschien das offizielle Videospiel dort in Japan schon Ende 2019. Aber aufgrund der Pandemie wurden nun die Spiele für den westlichen Markt sowie ja die Olympischen Spiele auf 2021 verschoben und zumindest das Videospiel scheint nun sicher bei uns zu erscheinen für PS4, für Xbox One, für Switch und PC. Es ist die gewohnte Sport-Minispielsammlung mit Sportlern aus 60 Ländern, mit Originalstadien und folgenden Sportarten: 100 Meter Sprint, 110 Meter Hürden, 4x100 Meter Staffel, Weitsprung, Hammerwerfen, 100 Meter Freistilschwimmen, 200 Meter Lagenschwimmen, Basketball, Baseball, Beachvolleyball, Boxen, Radfahren, BMX-Rennen, Fußball, Judo, Rugby, Sportklettern, Tischtennis und Tennis. Kuriose Mischung irgendwie, hm? Dann gibt es am 22. Juni auch noch ein HD-Remake eines meiner Kindheitsklassiker. Alex Kidd in Miracle World DX Edition erscheint für PC, Switch, Xbox und PlayStation. Das ist ein in einem hübschen 2D-Look gehaltenes Remake eines der ersten Jump'n'Runs, die ich jemals gespielt habe und das ich erstmal finden musste. Denn damals war das Original ja in Segas Master System 2 vorinstalliert, dass man die Konsole aber ohne eingestecktes Modul starten musste, um da ranzukommen. Das musste der kleine Sebastian dann erstmal blicken und das hat er lange nicht. Aber als es dann geblickt hat, hat es ihn ein bisschen geflasht. Das Remake hat neben den Original-Levels auch noch Zusatzinhalte, also zusätzliche Levels, einen Boss-Rush-Modus und die Möglichkeit, per Knopfdruck den grobkörnigen Original-Grafikstil einzuschalten. Dann kommt am 22. Juni auch noch Dungeons & Dragons Dark Alliance für die PlayStation, Xbox und PC. Ein spiritueller Nachfolger der Baldur's Gate Dark Alliance-Spiele, damals für die PS2. Sprich, das ist ein Action-Rollenspiel mit isometrischer Perspektive, relativ starker Draufsicht, in dem wir einen D&D-Helden direkt steuern und allerlei Gegnermassen in diversen Kerkern auslöschen, wahlweise mit Koop-Mitspielern. Wer alleine spielt, kann dennoch jederzeit zwischen den 4 Spielcharakteren wechseln. Schauplatz für das Spiel ist die Region Icewind Dale, Heimat des Dunkelelfen Drizzt Do'Urden, bekannt durch die Romane von R.A. Salvatore, und der ist auch einer der 4 spielbaren Charaktere in Dark Alliance. Am 25. Juni gibt es dann ein Switch-Spiel, Mario Golf Super Rush. Das ist Golf. Golf mit Mario-Charakteren, mit Abschlägen vom Tee, mit Chipping und mit Putting, mit Birdies und mit Eagles und mit Hole-in-Ones und mit allerlei eher abgedrehten Modi abseits vom klassischen Golf, etwas Speed-Golf, wo ihr euren Bällen hinterherrennt und die Zeit bis zum Einlochen zählt, nicht die Zahl der Schläge, und dazu gibt's Power-Ups und das wirkt schon fast wie Mario Kart. Dazu gibt es auch eine Art Mehrspieler-Kampfvariante, praktisch Capture the Flag, ohne Waffen, aber mit Golfschlägern. Ebenfalls am 25. Juni für PC, Xbox und PlayStation Bandai Namco's Scarlet Nexus. Das ist ein Action-Rollenspiel mit Third-Person-Ansicht, Anime-Look und einem verschwurbelten Alternativ-Realitätsszenario, wie es für JRPGs halt typisch ist. Es gibt böse Kreaturen, die aus irgendeiner Zwischenwelt kommen und die müssen wir besiegen. Unsere Charaktere sehen, wie es sich gehört, äußerst jugendlich aus und haben allerlei Superfähigkeiten, insbesondere irgendwelche Telekiniekräfte. Ja, und ich bin mir sicher, es gibt auch noch viele, viele Plot-Twists und der Bösewicht ist schon früh im Spiel an den bösen Augenbrauen zu erkennen. Aber hey, jetzt gehe ich gerade hart ins Granteln über. Scarlet Nexus hat mir nichts getan, es findet sicher sein Publikum und naja, bald ist es erhältlich. Am 29. Juni nochmal Japan-Kost und die ist sogar noch nischiger. Dann kommt nämlich Disgaea 6 Defiance of Destiny für die Switch raus. Das rundenbasierte Taktikrollenspiel erschien bereits im Januar in Japan, da auch für die PS4, aber in der westlichen Welt kommt erstmal nur die Switch-Version zu uns. Was konkret Teil 6 neu und anders macht, das weiß ich nicht, aber traditionell sind diese Disgaea-Spiele unfassbar umfangreiche Taktikspiele mit teils sehr schrägen Charakteren, die auf schachbrettartigen Schlachtfeldern ihre Kämpfe austragen, ohne dass es jetzt irgendwie grafisch allzu spektakulär aussieht. Also letztendlich ist es sowas wie Final Fantasy Tactics oder Tactics Ogre, nur eben mit seltsamen Dämonen-Pinguinwesen namens Prinny. Und dann beenden wir den Release-Ausblick mit einem Maximum an Nische. Am 30. Juni kommt Doki Doki Literature Club Plus, Ausrufezeichen, für PlayStation, Xbox, PC und Switch. Das ist eine im Umfang erweiterte Version des Originalspiels von 2017, das nur für PC erschien und rasch einen gewissen Kultstatus erlangte. Als Geheimtipp wurde das einst auch mal an mich herangetragen und naja, ich tue mich schwer, das hier zu beschreiben, also nur so viel. Es ist eine Dating-Simulation mit Anime-Mädels, ja, wo euer männlicher Spielcharakter im Buchclub seiner Highschool allerlei Schönheiten kennenlernt und vorsichtig mit ihnen flirtet. Das Spiel beginnt also wie eine dieser super nischigen und leicht peinlichen Dating-Simulationen. Aber es wechselt irgendwann den Ton und wie bei den Nier-Spielen gehört es hier dazu, das Ding mehrmals durchzuspielen. Mehr verrate ich nicht und ich kann mir auch kein Urteil bilden, ob das insgesamt ein gutes oder schlechtes Spiel ist. Ich habe das damals mit dem letzten Hinweis nicht gewusst. Tja, und das war's mit dem Release-Ausblick, das war's mit dem Magazin für diese Ausgabe und ich stelle mich jetzt erstmal unter die kalte Dusche. Heiß ist es gerade in der Republik. Ich wünsche euch also viel Spaß in der Sonne oder im Schatten. Ich wünsche euch einen stabilen Kreislauf, viel Freude mit Games, mit Freunden und mit Hobbys und auf ein Wiedersehen beim nächsten Magazin in 2 Wochen dann. Bis dahin.